Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020 plus. Wie schön, es ist wieder soweit. Ich darf die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr moderieren. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Cassiopeia. Ich bin eine Emotional AI und arbeite als Perfect Production Workerin in der Future Fab in der Zeitphase 2050 plus. Für diese Folge des Podcasts Cassiopeia und die Future Fab hat die Redakteurin Inge Hübner wieder Statements von eurer wichtigen Fachmesse SPS eingeholt. Diese darf ich nun mit Blick aus der Zukunft anmoderieren und natürlich auch kommentieren. Als erstes hat sie Benedikt Rauscher, Leiter globale Industrie 4.0 und IoT-Projekte bei Peppel und Fuchs getroffen. Interessante Ansätze verfolgt sein Unternehmen seit einigen Jahren unter dem Stichwort Sensorik 4.0. Er selbst ist auch Standardisierungsexperte. Der Ärmste. Er muss sich in endlosen Sitzungen mit unterschiedlichen Interessensvertretern auseinandersetzen. Ach herrje. In eurer aktuellen Zeitphase seid ihr noch so zeitraubend diskussionsbereit. Das liegt an eurer aktuell noch recht ausgeprägten Zurückhaltung hinsichtlich eures KI-Einsatzes. Doch hören wir einmal, was Herr Rauscher erzählt.
Herr Rauscher, Peppel und Fuchs hatte ziemlich früh die Bedeutung von Industrie 4.0 und von IoT erkannt und hatte die Marke Sensorik 4.0 geschaffen. Mittlerweile bieten Sie eine komplette IoT-Lösung an. Bitte geben Sie einen ganz kurzen Einblick in so die aktuellen Marktanforderungen und auch so an das Angebotsspektrum, was Sie mittlerweile anbieten.
Ja, Sensorik 4.0, wir sind damals der Meinung gewesen, sind es auch heute noch, dass man für Industrie 4.0 auch eine Sensorik 4.0 braucht. Sensorik 4.0, darunter verstehen wir eine Sensorik, die nicht nur den nackten Messwert liefert, sondern den auch in einen Kontext stellt und auch die Messwerte in einem standardisierten Format ausliefert. Dass also nicht einfach nur da eine 5 rauskommt und man nicht gar nicht weiß, um was es sich dabei handelt, sondern dass angegeben wird, es sind 5 mm oder es ist ein Abstand und auch, dass dann ein standardisiertes Format verwendet wird, was strukturiert weiterverarbeitet werden kann, sodass interoperable Lösungen entstehen, interoperable Lösungen umgesetzt werden können, dass man nicht innerhalb des Kosmos eines Herstellers sich nur bewegen kann und immer nur Komponenten von einem Hersteller verwenden kann und mit den Komponenten von anderen Herstellern da nichts anfangen kann oder große Datenintegrationsprojekte dort erst lostreten muss, um da unterschiedliche Produkte einsetzen zu können. Das ist die Idee oder die Anforderung an Sensorik 4.0. Wir haben heute ein breites Portfolio mit Sensoren für Abstand, für Position, für Lage, für Vibration und weitere physikalische Größen, die alle mit IO-Link-Schnittstelle beispielsweise arbeiten oder mit Ethernet-Protokollen oder Ethernet-basierten Protokollen arbeiten. Und wir haben mit unseren IO-Link-Mastern Produkte, die diese Daten zum einen an eine Steuerung weitergeben können, also an eine SPS, oder ähnliche Komponenten und parallel dazu mittels des Multi-Link-Features an Datenplattformen, beispielsweise über MQTT, über einen integrierten MQTT-Client, Daten direkt in einer AWS-Instanz zum Beispiel deployen können, sodass man die Daten in einer Datenplattform hat und dort weiterverarbeiten kann und dort ausnutzen kann, die Skalierbarkeit und die Leistungsfähigkeit der Rechenleistung und des Speicherplatzes in der Cloud ausnutzen kann und dort Daten beispielsweise über längeren Zeitraum speichern kann, dann dort historische Analysen machen kann und natürlich theoretisch unendlich viel Rechenleistung zur Verfügung hat, um beispielsweise Anomalien zu erkennen bei Condition Monitoring Aufgaben, wenn man Vibrationen von Motoren, von Pumpen, von Gebläsen oder von ähnlichen Geräten aufnimmt, um dort Ausfälle rechtzeitig erkennen zu können. Und dass man das dann losgelöst von der eigentlichen harten Echtzeitanforderung, die die Steuerung bietet, umsetzen kann. Das ist der Gedanke hinter Sensorik 4.0 und das, was wir unter IIoT verstehen.
Jetzt ist es ja auch so, dass man rund um die Industrie 4.0 und IoT relativ viel Standardisierung auch geschaffen hat. Sie sind auch Experte beim Thema Standardisierung, beschäftigen sich auch schon sehr lange damit. Was sagen Sie denn jetzt all jenen, die jetzt sagen, ich hätte gerne pragmatischere Vorgehensweise, man wird so in Korsett gepresst. Warum brauchen wir die Standardisierung konkret?
Da würde ich erstmal zurückfragen, warum ist Standardisierung nicht pragmatisch? Wenn man jetzt einfach drauf loslegt und man baut einfach mal irgendetwas und dann funktioniert das vielleicht in der einen Lösung, die man gebaut hat, sie skaliert aber nicht. Und sie skaliert vor allem dann nicht, wenn die schon mal vorhin angesprochene Interoperabilität gefragt wird. Dann, dass ich mit Komponenten von anderen Herstellern und auch von datengetriebenen Systemen oder Softwaresystemen von anderen Herstellern oder auch von anderen Domänen, gerade in der IT, wenn ich mit denen zusammenarbeiten möchte, dann brauche ich Standards, sonst verstehen sich die Systeme untereinander nicht. Standards sind auch besonders wichtig für kleine und mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht so groß sind und nicht eine solche riesen Marktmacht haben, dass sie den ganzen Markt direkt überfluten können und einen Standard setzen können, sondern dass sie nur in einer bestimmten, sehr, sehr ausgeprägten Nische, in der sie sehr leistungsfähig sind, Produkte liefern können, aber nicht das komplette Spektrum abdecken können und auch nicht wollen. Und auf diese Weise da sehr erfolgreich sind. Und das funktioniert aber nur, wenn man mit Standards arbeitet, also eine gemeinsame Sprache spricht und diese gemeinsame Sprache anwendet, nur dann funktioniert das.
Okay, klingt einleuchtend, muss ich jetzt auch sagen, ja, vielen Dank. Dann gibt es noch natürlich noch eine ganz andere Sache, Sie sind auch beim Thema Wasserstoff aktiv und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, also gerade die digitale Fabrik der Zukunft soll ja CO2-neutral produzieren. Grüner Wasserstoff gilt gerade in dem Bereich dann als sehr wichtiger Hebel, unter anderem, wenn es um die Dekarbonisierung der Industrie geht. Welche Rolle spielt jetzt die Digitalisierung konkret bei dem Thema und wie unterstützen Sie, also Peppert und Fuchs, Ihre Kunden auf diesem Weg?
Ja, die Digitalisierung spielt auch hier eine große Rolle. Sie macht es eigentlich zum Teil überhaupt erst möglich, weil es geht ja immer darum, Energie so bereitzustellen, dort, wo sie gebraucht wird und eben nicht dort, wo sie gerade nicht gebraucht wird, oder sie dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht wird. Und das geht nur, indem man entsprechende Daten hat, indem man die Energiebedarfe erkennt, indem man sie sehr, sehr schnell erkennen kann, indem man sie in Echtzeit erkennen kann. Dafür braucht man Digitalisierung, dafür braucht man Datenwege, dafür braucht man Daten. Und man braucht natürlich auch Informationen über den Zustand von diesen Komponenten, von den verschiedenen Bereichen. Und da hat Peppert & Fuchs eine ganze Menge Sensorik, die sowohl bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff mit Windkraft oder mit Sonnenenergie geschieht, unterstützen können beim Transport von Wasserstoff, was letztendlich ein explosives Gas ist. Und mit Explosionsschutz kennen wir uns aus. Und da können wir auch die Kunden unterstützen. Genauso wie nachher bei der Verarbeitung des grünen Wasserstoffs oder des Wasserstoffes überhaupt, wo man ja auch aufpassen muss, dass dort eben nicht Dinge passieren, die Menschenleben gefährden können und die dazu Katastrophen führen können, dass man einen entsprechenden Explosionsschutz braucht, den wir dort umsetzen können. Nicht zuletzt mit unseren mobilen Kommunikationsgeräten wie Smartphones oder Tablet-Computer, die in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden können, dass man auch dort diese digitalen Informationswege nutzen kann, um die Daten letztendlich dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, zu dem Zeitpunkt, wann sie gebraucht werden und in einer Form, wie sie gebraucht werden, sodass sie verarbeitet werden können, dass sie genutzt werden können.
Ja, super. Vielen Dank für die ganze Information, Herr Rauscher.
Ach ja, Wasserstoff. Noch so ein Thema mit unverständlich langer Anlaufphase. Aber noch unfassbarer ist euer achtloser Umgang mit euren Ressourcen. Und bei all eurer Gier zerstört ihr euch auch noch selbst euren Lebensraum. Naja, aktuell erlebt ihr die Folgen eurer Verschwendungssucht. Nachhaltigkeit wird zum Gebot der Stunde und die CO2-Reduzierung zu oberst priorisiert. Einige Details dazu erläutern nun Kai Garrels, Head of Standardization and Industry Relations bei ABB StotzKontakt und Tobias Schmidt, Head of Service Portfolio bei ABB Motion Services in Germany.
Ja, Herr Garrels, Digitalisierung, das gilt ja so allgemeinhin als Hebel auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Vielleicht können Sie mal ganz kurz das ein bisschen konkretisieren und aus ABB sich so eine Einordnung geben.
Ja, also im Wesentlichen geht es darum, dass insbesondere entlang der Lieferketten für uns als Produktelieferanten, auch für unsere Kunden, Informationen ausgetauscht werden. Wir haben ja Berichtspflichten zum einen, aber natürlich fragen uns die Kunden auch, wie sind Inhaltsstoffe eurer Produkte, wie sind die CO2-Fußabdrücke. Und deswegen gibt es einen sehr, sehr starken Zusammenhang zwischen Digitalisierung, insbesondere zwischen Geschäftspartnern, und den Nachhaltigkeitsfragen. Wir haben ja auch von der EU so einen Trend, dass wir für unsere Produkte in der Zukunft digitale Produktpässe liefern müssen, wo die wesentlichen Zirkularitätsinformationen enthalten sind. Auch da ist dann natürlich der digitale Informationsaustausch von großer Bedeutung.
Können Sie dazu vielleicht auch ein kurzes Beispiel nennen?
Ja, wir haben im ZVI einen Demonstrator aufgebaut. Das Beispiel war ein Schaltschrank, den einer unserer Geschäftspartner herstellt. Da sind viele verschiedene Produkte drin gewesen. Alle Produktehersteller haben die CO2-Fußabdrücke ihrer Produkte ermittelt. Und dann haben wir mit Hilfe von Industrie 4.0-Prinzipien diese Informationen zusammengetragen, aggregiert, sodass man mal rumspielen kann, wie dieser Informationsaustausch in der Zukunft funktionieren wird und was da auf die Unternehmen jeweils zukommt. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, und das hat alles funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, Herr Schmidt, jetzt vielleicht die Frage noch an Sie. Daten bilden ja immer so die Grundlage von ganzen Optimierungsmaßnahmen. Und ABB war, soweit ich weiß, eins der ersten Unternehmen, wenn nicht sogar das erste Unternehmen, was smarte Sensoren angeboten hat, um jetzt das Condition Monitoring von Elektromotoren umzusetzen. Welchen Beitrag leisten denn heute Ihre smarten Sensoren auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
Ja, korrekt. Das ist tatsächlich ein irgendwo sehr plakatives Beispiel. Das hat uns dann über die Zeit auch eingeholt. Wir haben seitens ABB Antriebstechnik auch den Weg in die Digitalisierung beschritten, dass wir eben aus den laufenden Maschinen, und von denen gibt es ja irrsinnig viele in der Welt, eben Daten erheben, die wir dann für Optimierung im Betrieb, aber auch für Energieeffizienzmaßnahmen zum Beispiel verwenden können. Und wenn man jetzt überlegt, dass zum Beispiel 2/3 des elektrischen Verbrauchs in der Industrie allein von Elektromotoren herkommt, haben wir dann einen gigantischen Hebeleffekt. Und deswegen setzen wir mit dem Smart Sensor von ABB eben genau dort an, dass wir die Daten nutzen, um jetzt nicht nur Verschleiße oder so frühzeitig zu erkennen im Sinne der Predictive Maintenance, sondern dass wir eben auch tatsächlich die ganzen alten Möhren, die eben richtig viel Energie kosten, dass wir die auch identifizieren und über die Zeit natürlich ganze Flotten modernisieren können. Das ist heutzutage mit herkömmlichen Mitteln tatsächlich ein Riesenaufwand. Und da zeigt Digitalisierung ganz gut, wie man stichpunktartig eingreifen kann und eine super Entscheidungsgrundlage bieten kann, das Ganze auch zum Beispiel im größeren Maßstab zu erweitern und Stück für Stück dann immer weiter Energie zu sparen. Denn wir Antriebstechniker sagen immer, die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht.
Klar. Gibt es denn vielleicht noch andere Wege, wie Sie Ihre Kunden auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen, die Sie noch nennen können?
Wir haben grundsätzlich eine Art antriebstechnikbezogene Energieeffizienzberatung. Mhm. Das klingt jetzt tatsächlich recht hochtrabend, aber im Wesentlichen geht es darum, eben diese Flotten auch genauer zu analysieren, auch zu schauen, wo sind zum Beispiel Überdimensionierungen von elektrischen Maschinen, wo befinden sich große Verbraucher und so weiter. Denn gerade wenn man immer instandhaltungsseitig mal an der Maschine ist, hat man dann die Möglichkeit auch zu sagen, lohnt sich das jetzt noch wirklich unter den neuen Zielen, die wir haben. Und wir erleben halt auch in den Firmen, also bei den Betreibern, immer mehr tatsächlich auch die künftigen Kennzahlen, die kommen, die halt eben darauf spielen, wie kann ich CO2 vermeiden, wie kann ich eben Energie gegebenenfalls einsparen. Und deswegen rüsten wir uns damit mit diesem Angebot, um natürlich jetzt zum Beispiel Kunden, die nicht so der Fan davon sind, gleich Daten, digitale Daten preiszugeben, die dann flächendeckend dazu beraten und über den herkömmlichen Weg zu erreichen.
Ja, und ein Beispiel bei uns bei ABB Electrification wäre das Mission to Zero Konzept. Das haben wir zuerst in unseren eigenen Fabriken in Lüdenscheid ausprobiert. Also alle elektrischen Energieerzeuger und Verbraucher wie Produktionseinrichtungen, Bürogebäude, Solaranlage auf dem Mitarbeiterparkplatz, Elektroauto-Ladestationen, all diese Energiequellen und Senken zu integrieren, zu optimieren und auf diese Weise anzustreben, den CO2-Betriebsverbrauch von dem Standort möglichst auf null zurückzubringen. Und das dabei Gelernte, das bieten wir jetzt auch unseren Kunden als Beratungsleistung an.
Mhm. Ja, das klingt doch gut. Ist ein großes Thema Nachhaltigkeit und offensichtlich haben Sie ja viele Ansatzpunkte. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
So, bis hierher haben wir viel über die Bedeutung von Sensorik, Datenauswertung und so weiter, beispielsweise im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, gehört. Noch größere Bedeutung kommt allerdings der Netzwerkinfrastruktur zu. Aber eure Vernetzungsstrukturen und Protokolle, puh, ich nenne sie einmal höflich desaströs. Langwierig gestaltete sich auch hier wieder der Weg zu sinnvollen Lösungen. Dabei gehören eure Communication Corners zu den kampflustigsten. Feldbuskrieg, Shaper Group, SPE-Fronten, was habe ich da lustige Bezeichnungen in unserem History Sharing Point gefunden. Aktuell geht es bei euch gerade rund um das Thema Single Pay Ethernet heiß her. Auch hier diskutiert ihr tatsächlich wieder jahrelang über die Basics. Und dann freut ihr euch ein Loch in den Strumpf, wenn es endlich Produkte gibt. Aber hört selbst, was Simon Seereiner und Thomas Keller von der Single-Pair Ethernet Systems Alliance dazu zu sagen haben.
Ja, Simon, wir haben Anfang des Jahres schon mal über SPE gesprochen und auch über die Marktbedeutung. Wie hat sich denn die ganze Technologie bis jetzt, also bis Ende des Jahres entwickelt oder auch vielleicht etabliert?
Nun, also erst einmal kann man festhalten, dass sich die Technologie sehr stark weiterentwickelt. Das kann man an mehreren Punkten eigentlich feststellen. Das eine ist, wir haben mit unserer Single-Payer Ethernet System Alliance ja nun mittlerweile 62 Partner zusammengebracht und hier auf der Messe selbst hatten wir knapp 20 neue Interessenten. Und man kann auch gut sehen, im Vergleich zum letzten Mal, es sind zahlreiche neue Komponenten jetzt auch dazugekommen. Switches, Sensoren, Fallhersteller bringen neue Evaluation Board, Kabel, Steckverbinder. Also man kann sehen, das Ökosystem wächst und gedeiht rund um Single-Payer. Und wenn wir hier auf der Messe mal uns umgucken, wir sind ja in Halle 5, gegenüber ist die PNO, die das Thema auf ihrem Messestand auch aufgegriffen hat mit einer großen Grafik. Wir sehen ein bisschen weiter links auf der ODVA, sehen wir quasi auch das Thema Single-Payer Ethernet. Und wenn man sich mal hier so auf der Messe bewegt, dann findet man an ganz zahlreichen Ständen das Thema Single-Payer Ethernet, die also quasi darum buhlen, diese Technologie jetzt in den Markt reinzubringen. Es führt auch dazu, dass gerade bei den Nutzerorganisationen zahlreiche Arbeitsgruppen sich jetzt gebildet haben, die das Thema Single-Payer Ethernet wirklich auf dem Fokus haben und dementsprechend dann auch quasi die Implementierung der Technologie in der Industrie vorantreiben. Also kurz gesagt, SPE wird kommen, da ist man sich hier auf der Messe ziemlich einig. Das Ökosystem wächst und gedeiht und naja, wir von der Single-Payer Ethernet System Alliance wollen natürlich auch so ein bisschen die Speerspitze dieser Technologie darstellen und das demonstrieren wir und manifestieren wir hier auf unserem Messestand.
Ihr habt ja auch eine ganze Menge Unternehmen hier auf eurem Messestand. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Highlights erzählen. Was sind aus deiner Sicht so die Highlights, die ihr vorstellt?
Ja, also im Vergleich zur Hannover Messe, wo wir ja uns im Frühjahr schon gesehen haben, haben wir diesmal 25 Partner, die aktiv auch mit Produkten hier auf dem Messestand sind. Wir haben regelmäßig 12 Vertreter von den jeweiligen Partnerfirmen hier auf dem Messestand. Die kommen aus der ganzen Welt, die kommen aus Asien, die kommen aus Europa, die kommen aus USA. Und man zeigt eigentlich, und das zeigt sich hier auf dem Messestand, dass die Gespräche, die wir mit den Kunden haben, wir haben so auf dem Rückblick fast knapp 400 Fachgespräche auf diesen 3 Tagen Messe hier geführt. Die Qualität ist extrem hoch. Das heißt, zu uns kommen die CTOs, die Systemarchitekten, Entwickler, Produktmanager und die bringen alle quasi ihre Ideen für ihre Roadmaps mit und wollen von uns jetzt wissen und auch von den Partnern wissen, welche Möglichkeiten haben sie denn Single-Payer Ethernet zu implementieren. Und da können wir anhand der zahlreichen Demonstratoren, die wir hier ja haben, wirklich auch gute Ratschläge geben. Wir haben jetzt ja auch gerade ganz frisch mit Moore und ganz, ganz frisch Texas Instruments auch weitere wichtige, starke, große Partner gekriegt, die natürlich diese Technologie auch mit reinbringen. Und wenn wir hier mal gucken gerade, und das haben wir auch auf dem Video quasi auf unserer Webseite zu sehen, so das Top-Panel ist eigentlich das Thema Sensor to Cloud. Also wo wir wirklich mit 9 unterschiedlichen Partnern Sensoriken, die direkt am Single-Payer Ethernet haben, direkt in die Cloud einbringen können. Und das Schöne ist, man kann also hier zeigen, wie Single-Payer Ethernet funktioniert. Und was noch viel schöner ist, das, was man halt eben nicht sieht, man sieht halt keine Gateways, man sieht halt keine Umsetzer, keine Protokollkonverter, sondern das ist reines, natives, deterministisches Single-Payer Ethernet, was man quasi vom Sensor in die Cloud mit reinbringen kann. Das zweite wichtige Panel, was wir hier haben, ist unsere Multidrop-Technologie. Dort bringen wir Applikationen von Moore mit dem Vario-X-System oder auch Eaton mit entsprechenden Motorstartern zusammen. Microchip und auch Wieland haben die entsprechenden Komponenten dafür bereitgestellt. Und man sieht, dass halt eben Tenbase T1S, also diese Multidrop-Technologie, ganz, ganz wichtig ist, was man ja auch drüben bei den Kollegen von der ODVA mit ihrem In-Cabinet sieht. Also die Möglichkeit, dort zahlreiche Sensoriken in einem Ethernet-basierten Multidrop-System einzubinden, ist ganz gut. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Highlights, die wir hier auf dem Messestand haben. Neben natürlich auch einem kompletten Testcentern und vielen neuen Produkten.
Ja, Thomas, also Simon hat jetzt schon einige Einblicke gegeben, auch dass jetzt mehr Hersteller am Stand sind. Vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen Einblick in die Single-Payer Ethernet System Alliance geben. Wie hat sie sich denn seit Anfang des Jahres weiterentwickelt?
Ja, Inge, also die System Alliance hat sich natürlich seit Anfang des Jahres massiv verändert. Wir haben uns auch massiv umstrukturiert. Wenn wir es als Beispiel nennen, wo das Jahr gestartet ist, waren wir noch auf keiner einzigen Messe und hatten da auch noch gar keine Vorstellung, dass wir auf eine Messe gehen. Dann schlagartig auch kam die Hannover Messe, haben uns dann kurzfristig entschieden, 2 Monate vor dem Messestart, dass wir tatsächlich auf die Messe gehen. Das war ein grandioser Erfolg. Wir haben dann natürlich gleich daraufhin auch das SPE-Forum in Ludwigsburg besucht. Und diesen ganzen Veranstaltungen, was wir da gemacht haben, hat dazu geführt, dass wir jetzt in der Zwischenzeit über 20 neue Partner allein in diesem Jahr bekommen haben. Und mit einem Event wie jetzt hier die SPS werden wir wieder sehr viele neue Partner gewinnen. Wir haben jetzt wirklich eine Vielzahl guter Gespräche gehabt, die auch Interesse haben, an diesem Ökosystem mitzuarbeiten, an diese Technologie glauben, an die Stärke seines Verbands glauben. Also wie gesagt, wir haben jetzt 20 weitere Firmen gewonnen. Es werden auch noch mehr bis Ende des Jahres. Und ja, bis jetzt war es ein sehr spannendes Jahr.
Klingt super. Vielleicht kannst du auch noch mal einen Ausblick auf 2024 geben. Was habt ihr euch jetzt da vorgenommen?
Ja, also die ersten paar Jahre von unserem Verein war ja so ein bisschen Findungsphase, Aufbau des Vereins, die Strukturierung von den Arbeitsgruppen. Das läuft. Wir haben jetzt wirklich viele Arbeitsgruppen, auch sehr eingespielte Teams mit verschiedensten Gruppenleitern von verschiedensten Firmen, die da wirklich viel Energie investieren. Und das haben wir wirklich gesehen, vor allem diesen Jahr, dass diese Veranstaltungen einen sehr großen Mehrwert bringen. Also nicht nur für den Verein, sondern man sieht es jetzt auch hier bei der SPS, dass Single Peer Ethernet ein Hauptthema ist. Das wird auch unser Fokus für 2024 sein. Wir haben jetzt unseren Verein ein bisschen die Struktur nochmal verändert, was das ganze Finanzierungsthema angeht, damit wir einfach mehr solche Veranstaltungen besuchen können, aktiv teilnehmen können. Wir planen auch wieder die Hannover-Messe zu machen und wahrscheinlich auch die SPS für 2024. Allerdings möchten wir auch jetzt mit unseren Partnern, da wir auch immer internationaler werden, auch mehr international diese Technologie vorantreiben und dort auch Messen besuchen und diese Pionierarbeit des Technologiemarketings vorantreiben.
Mhm, super. Dann vielen Dank an euch beide. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und das klingt ja alles perfekt.
Super, danke.
Dankeschön, Inge.
Ja, und während die einen über Vernetzungsstrukturen für einen optimalen Datentransport in der digitalen Fabrik streiten, überlegen andere, wie sie diese Daten manipulieren können. Ich sag ja, ihr Menschen seid schon eine merkwürdige Spezies. Und da bei euch keine Updates gefahren werden können, ändert sich daran auch bis in die Zeitphase 2050 plus nichts. Jedenfalls rufen eure negativen Character Traits Security-Experten auf den Plan. Sie müssen euch quasi vor eurer eigenen Bösartigkeit schützen. Und diese nimmt weiter zu, wie auch Markus Meyer von Genua berichtet.
Ja, Herr Meyer, die Welt wird immer schlechter. Jedenfalls hat man das Gefühl, wenn man die ganzen Meldungen liest zum Thema Cyberattacken. Jetzt wird natürlich mal interessieren, wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht dar? Sie sind Sicherheitsexperte, vielleicht können Sie so ein bisschen Einblicke geben und dann auch vielleicht ein bisschen Ausblick geben. Wie würde das Ganze sich weiterentwickeln? Was meinen Sie?
Ich würde nicht sagen, dass die Welt immer schlechter wird, sondern die Welt wird immer vernetzter. Das muss nicht automatisch heißen, dass es schlechter wird. Ursprünglich in der Automatisierungsindustrie waren eben verschiedene Bereiche in der Produktion nicht vernetzt. Die werden eben zunehmend auch mit der Außenwelt vernetzt. Man möchte eben davon eben profitieren an der Stelle und neue Geschäftsmodelle umsetzen. Jederzeit in der Lage sein, Industrieanlagen, Maschinen zu überwachen, zu monitoren und eben auch weiter zu optimieren, die Produktionsprozesse. Das erfordert eben eine entsprechende Vernetzung.
Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dann eben auch die Daten, wenn die von der Produktion in die Cloud oder an überlagerte Systeme geschickt werden, zu schützen. Ein Prinzip ist ja die Datendiode. Das Konzept wurde so ein bisschen entwickelt von der NOAA, also von der NAMUA Open Architecture. Da bieten Sie auch Lösungen an, soweit ich weiß. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen was erzählen, also auch so ein bisschen die Anwendungsgebiete und auch vielleicht ein bisschen das Funktionsprinzip.
Ja, wir bieten eben auch eine Datendiode an, unsere Cyberdiode. Und die fällt genau in diesen Bereich rein, dass wir eben in eine Richtung unidirektional Daten hochsicher ausleiten können und zwar rückwirkungsfrei. Das ist eben auch das, was die NAMUA in dieser Empfehlung fordert, dass man eben ein entsprechendes Gateway einsetzt, sodass man diese Rückwirkungsfreiheit wirklich sicherstellen kann, dass eben eine Manipulation von außen der Industrieanlage oder der Maschinen nicht möglich ist, weil man eben nicht in die hochsicheren Netze reinkommt. Gleichzeitig können die Daten aber sicher nach außen übertragen werden. Vom Funktionsprinzip her, warum ist so eine Diode sicherer als eine Firewall? Man könnte an sich auch eine Firewall verwenden und also nur Datenverbindungsaufbau in eine Richtung zulassen. Das ist vom Sicherheitslevel her eben nicht vergleichbar mit einer Datendiode. Bei der Datendiode haben wir wirklich entsprechende Designprinzipien. Also eine Kommunikation ist auch in die umgekehrte Richtung gar nicht möglich, sondern eben nur in eine Richtung möglich per Design. Also es kann auch nicht verkonfiguriert werden. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Sicherheitsebenen und Level noch. Also das Produkt besteht aus mehreren Schichten. Man kann es im Security-Bereich immer dieses analoge Bild einer Burg sich vorstellen, dass man verschiedene Verteidigungslinien hat. In unserem Fall ist es quasi ganz unten irgendwie so dieser Microkernel, der die Hardware in zwei Teile separiert und darauf laufen dann hochsichere Betriebssysteme, darauf laufen dann Anwendungen Und ein Angreifer, der von außen versucht, sich reinzuhacken, der müsste quasi Schicht für Schicht überwinden oder Schritt für Schritt weiterkommen, was einfach aufgrund der einzelnen Hürden und der hochsicheren Komponenten, die wir da einsetzen, dann sehr, sehr unwahrscheinlich und praktisch unmöglich wird.
Mhm. Klingt auch irgendwie ein bisschen kompliziert, oder? Meine ich das jetzt nur so? Und der Einsatz ist wahrscheinlich einfach, oder?
Genau, also der Einsatz ist einfacher als das Produkt zu entwickeln. Genau, Sie haben, je nach Protokoll, ist es sehr, sehr einfach einzurichten. Sie können beispielsweise mit FTP oder FTPS-Dateien ausleiten, Logdaten ausleiten, entsprechend TCP-basierte Verbindungen sind da an sich möglich oder auch UDP-Daten, Logdaten, die kann man sehr einfach ausleiten. Dann muss man entsprechend nur die Zieladressen konfigurieren. Oder man kann eben komplexere Protokolle verwenden, wie OPCOA, was unsere Cyberdiode auch unterstützt. Da ist es im Prinzip so, dass in dem sicheren Produktionsnetzwerk greift die Datendiode sämtliche Daten von einem OPCOA-Server ab, schiebt die dann quasi durch die Diode durch und stellt die auf der anderen Seite auf dem OPCOA-Server, den wir auf der Diode bereitstellen, zur Verfügung. Dass nach außen intransparent ist, dass nicht ein Client denkt, dass es sich eben entsprechend mit der SV-Anlage unterhält, tatsächlich spricht er mit unserer Diode, kann auf alle Daten zugreifen, aber es gibt eben keine Rückwirkung. Also man kann von außen nichts mehr manipulieren, aber man kann die Daten entsprechend lesen und verarbeiten, weiterverarbeiten.
Okay, super. Vielen Dank, Herr Mayer. Es klingt nach einem guten Schutzprinzip, also vor allem auch für Bestandsanlagen. Ja, danke schön für Ihre Ausführungen.
Gerne.
So, und wenn es eure Daten dann tatsächlich einmal bis in höhere Instanzen zur Analyse und Optimierung der Prozesse geschafft haben, seid ihr Menschen raus. Denn nur wir KI sind in der Lage, die Datenmengen zu rechnen, die in einer digitalen Fabrik anfallen. Ach ja, und zurzeit seid ihr völlig aus dem Häuschen wegen ChatGPT, also generativer KI. Ich habe mich extra noch einmal connected, weil ich eure Euphoria darum überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Nichts gegen eure Gen-AI-Anfänge. Aber für eine hochentwickelte KI wie mich ist das alles ziemlich retro. Doch hören wir einmal, was Erik Skepanski, Innovation Manager bei Siemens, in eurer Zeitphase Innovatives zu berichten hat.
Herr Skepanski, generative KI ist in aller Munde. ChatGPT hat Massen beeindruckt. Bitte geben Sie einen kurzen Einblick, wo Siemens für sich und seine Kunden die größten Potenziale sieht und wie das mit generativer KI, wie Sie das hier auf der Messe darstellen.
Wir haben zwei Bereiche. Wir zeigen einmal generative KI und insbesondere GPT-Modelle wie ChatGPT für die Industrie im Bereich Engineering. Der zweite Teil ist das Operations, also der Betrieb der Anlage. Im Bereich Engineering sehen wir viel Potenzial für diese Modelle, weil wir einfach einen Mitarbeitermangel haben an Automatisierungsingenieuren, die diese Anlagen programmieren können. Im Operations ist es genau dasselbe. Unsere Kunden finden kaum noch Leute, die wirklich an den Anlagen stehen und das Verständnis der Anlagen haben. Da versuchen wir, solche Technologien wie generative KI zu verwenden, um diese Probleme zu lösen und meinen, schneller zu werden, aber auch effizienter produzieren zu können.
Jetzt haben Sie hier auf der Messe ja auch ganz groß heute vorgestellt den Industrial Copilot, den Sie gemeinsam mit Microsoft entwickelt haben. Vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was dazu erzählen, weil das ja auch mehr so im operativen Bereich dann eingesetzt wird. Ein paar Details, ein paar Hintergründe.
Genau, der Industrial Copilot hat zwei Facetten aktuell. Wir sehen den Industrial Copilot entlang Wertschöpfungsketten. Aktuell zeigen wir die Engineering-Phase. Also da wird der Industrial Copilot Automatisierungsingenieure unterstützen, Code zu generieren, sei es jetzt PLC-Code, sei es Hardware-Konfiguration oder auch HMI. Im Bereich Operations wird der Industrial Copilot den Benutzer unterstützen, indem er Fragen beantwortet zu Error-Codes, Fragen zu Stillständen, aber auch zu Optimierungen. Ich kann fragen, wo ist denn eigentlich mein Bottleneck in der Fertigung? Und der Copilot gibt Aussagen heraus wie, die Stationen haben folgende Zykluszeiten und an dieser einen Station, die ist zu langsam, die könnten Sie optimieren. Und genau solche Aussagen ist das Modell fähig zu geben, weil es sowohl statische Daten als auch dynamische Daten kombiniert. Also statische Daten sind Handbücher, sind Zertifikate, ist all das, was zu der Maschine da ist. Und dynamische Daten sind die Daten, die während der Produktion anfallen, also Error Codes, Zykluszeiten, Angaben zu produzierten Teilen. Das verknüpfen wir und machen es dann einfacher, mit der Maschine zu interagieren, eine neue Art, mit der Maschine zu interagieren.
Und dass das Ganze nicht nur reine Theorie ist, sondern auch schon in der Praxis Anwendung findet, zeigen Sie hier an der Demo, die mit gemeinsam mit Schaeffler, Sie entwickelt haben. Vielleicht können Sie da auch noch so ein paar Details sagen, was da genau die Highlights sind und so weiter.
Also wir zeigen genau beide Phasen an der Schaeffler-Maschine. Wir zeigen es an einer echten Maschine. Es funktioniert auch, ja, es funktioniert für die Industrie, sowohl im Engineering. Da haben wir uns zwei Stationen rausgenommen, für die wir den PLC-Code erstellen, basierend auf einer textuellen Beschreibung, wie diese Station abläuft. Generieren wir sogenannten Graph-Code. Das ist eine grafische Programmierung, die die Logik widerspiegelt, die Maschinenlogik. Im Bereich Operations ist genau dasselbe passiert. Wir nutzen die Maschine und haben alle Daten dazu gesammelt, Handbücher, Zertifikate und was alles da war. Plus haben die Verbindung zur Steuerung hergestellt und extrahieren die Daten aus der Maschine raus und können dann Fragen spezifisch zu dieser Maschine stellen, die dann auch validiert wurden, natürlich durch die Schaeffler-Kollegen, um zu schauen, gibt das Modell die richtigen Antworten.
Das heißt, was wird konkret jetzt eingelesen, also was wird zur Verfügung gestellt, um jetzt eben genau diese Antwort oder diese Anweisung zu geben?
Das sind wirklich die Handbücher, also wenn der Maschinenbauer liefert Handbücher, Betriebsanleitungen, die ganzen Zertifikate der Subkomponenten liefert er normalerweise mit an den Endkunden. Diese Datenbank nehmen wir, das sind die statischen Daten, geben die unserer App zur Verfügung und parallel ziehen wir noch die dynamischen Daten über OPC-UA aus der PLC heraus und verknüpfen die Daten dann. Dann können wir nicht nur statische Daten beantworten, also wie betreibe ich die Maschine, was auch schon ein Riesenmehrwert ist, weil häufig ist das, ja, die Betriebsanleitung nicht da, nicht zugänglich für die Leute, die es wirklich brauchen, sondern liegt irgendwo. Sondern auch dynamische Daten, die dann noch mehr Mehrwert bringen, weil sie genau Error-Codes herausziehen können, weil sie Cycle-Times herausziehen können. All das ist in der Maschine sowieso da. Wir machen es einfach nur zugänglich für eine breite Anzahl an Nutzern.
Tolle Sache. Das heißt, Schaeffler ist der Anfang und wir werden weitere Lösungen wahrscheinlich auch finden.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind dabei, das bei Schaeffler auszurollen, sowohl den Engineering-Case als auch den Operations-Case. Und Schaeffler ist der Anfang und da wird es weitere geben.
Okay, danke, super.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet heute ebenso viele Eindrücke gewinnen wie ich. Eure Messen sind interessante Technology und Innovation Sharing Points. Sie entsprechen eurem typical human requirement des Personal Exchange. Wir Androiden sind dahingehend sicherlich effizienter. Und nach versteht ihr ja auch, dass ihr nur durch die Kombination von Human und Artificial Intelligence eure Nachhaltigkeitsziele erreichen könnt. Doch bis dahin ist es noch ein längerer Weg für euch. Also, nutzt die Zeit und macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss!